Der Blick geht nach oben, die Sehnsucht erwacht. Ich fang an zu loben, zum Tag wird die Nacht. Ich seh deinen Himmel, die Seele wird weit. Und Herz und Gedanken sind für dich bereit. Der Blick geht nach oben, die Sehnsucht erwacht. Ich fang an zu loben, zum Tag wird die Nacht. Ich seh deinen Himmel, die Seele wird weit. Und Herz und Gedanken sind für dich bereit. Halleluja! Zerbricht. Ich höre dein Versprechen, du bleibst ewig treu. Ich höre und glaube, die Liebe wird neu. Halleluja! Vom Glauben zum Schauen, denn du gehst ja mit. Ich wag mich ins Leben, ich tank frischen Mut. Ich leb deine Liebe und alles wird gut. Halleluja!
Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am 5. Sonntag nach Ostern. Ihr habt es auch an der Leinwand stehen. Dieser Sonntag steht über dem Motto Rogate. Bittet und betet lautet übersetzt der Name dieses Sonntags. Und damit ist auch das Thema bezeichnet, um das es in diesem Gottesdienst geht. Das Gebet. Und zwar das Reden zwischen unserem allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde und uns. Und daher wollen wir diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes, der uns wie ein Vater ist. Im Namen Jesu, der uns den Weg zu Gott führt. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns die Kraft schenkt, diesen Weg zu gehen. Amen. Das Gebet, das Beten, das ist für mich wie ein Gespräch mit einem guten Freund oder einer guten Freundin. Mein himmlischer Vater, der hört mir in unendlicher Geduld gerne zu. Wie oft habe ich schon dieselbe Bitte an ihn gerichtet? Und ich habe es noch nicht erlebt, dass er gesagt hat, hallo Tabea, das kennen wir ja schon. Täglich darf ich zu ihm kommen mit denselben Bitten. Und ich habe in dieser Corona-Zeit auch ganz bewusst wieder das Laufen angefangen und bei meinen Läufen genügend Zeit gehabt, mir auch alles von der Seele zu reden, nach oben zu schicken. Das tat unheimlich gut. Und manchmal waren das ganz schöne Kilometer, bis ich mal so alles los war. Und für die Zeit, wo ich auch hören wollte, in mich hören wollte, auf Gott hören wollte, da habe ich dann manchmal auf einem Baumstamm gesessen oder auf einer Bank und ganz weit mein Herz geöffnet. Leider redet ja nicht Gott so direkt mit uns, aber sein Heiliger Geist hat mir neue Gedanken gegeben. Gedanken der Ermutigung oder Ideen auch für offene Fragen. Und oftmals hat sich so eine innere Ruhe und Ausgeglichenheit eingestellt, wo ich weiß, die kommt nicht aus mir selbst. Die kann nur von unserem himmlischen Vater kommen, denn er lenkt meine Gedanken und meinen Geist. Und das hat mir in den Wochen, wo Gemeinschaft ja so wenig möglich war, echt gut getan. Über das Gebet, das uns Jesus gegeben hat, geht es auch heute in diesem Gottesdienst. Und der Sonntag und auch die kommende Woche, die stehen unter einem Vers, der ja wie ein Deckel auf den Topf passt. Da heißt es nämlich im Psalm 66, gelobt sei Gott, denn er hat mein Bitten nicht verachtet und mir seine Liebe nicht entzogen. Das möchte ich auch uns an unsere Geburtstagskinder weitergeben. Es waren der Silas und der Heinrich Bube in der vergangenen Woche. Und ich möchte es an die frisch vermählten, standesamtlich getrauten Salome und Andy weitergeben. Gelobt sei Gott, denn er hat mein Bitten nicht verachtet und mir seine Liebe nicht entzogen. Herzlichen Glückwunsch und Gottes reichen Segen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du ermutigst uns immer wieder, uns an dich zu wenden mit allem, was uns am Herzen liegt. Danke, dass du die Geburtstagskinder auch in dem letzten Jahr begleitet hast. Segne sie im Neuen und begleite sie durch das ganze Lebensjahr. Herr, du weißt, was uns jetzt noch in den Gedanken rumschwirrt. Und du weißt, was wir brauchen. Sei du jetzt hier, gegenwärtig und sprich zu jedem Einzelnen. Amen. Ein paar Bekanntmachungen. Die Kollekte befindet sich am Ausgang. Alle Gemeindeveranstaltungen fallen weiterhin aus. Und unser nächster Gottesdienst wird in gleicher Weise sein wie heute um 10 Uhr, um 11.15 Uhr und um 18 Uhr nächsten Sonntag. Wir freuen uns auf eure Anmeldungen. Leider kann auch keine Kinderstunde sein. Das werden wir im Laufe der nächsten Woche einfach besprechen, wie wir das organisatorisch gut hinbekommen. Lasst uns nun für einige Zeit stille werden. Lasst uns dem Geist Gottes Raum geben. Er möchte unsere Herzen füllen, sodass unser innerer Durst gelöscht wird. Wir wollen Gott loben und danken mit Liedern und Gebeten.
Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst. Lass uns
Wie gut ist es, dir, Herr, zu danken und deinen Namen, du Höchster, zu besingen. Schon früh am Morgen deine Gnade zu loben und noch in der Nacht deine Treue zu preisen. Herr, was du tust, macht mich froh und ich juble über deine großen Taten. Wie machtvoll sind deine Werke und wie tief sind deine Gedanken. Nur ein unvernünftiger Mensch sieht das nicht ein. Nur ein Narr kann nichts damit anfangen. Mag auch ein gottloser Erfolg haben, mag er emporwachsen und blühen, er wird doch für immer vernichtet werden. Du aber, Herr, bist in Ewigkeit erhaben. Du gibst mir die Kraft, wie ein wilder Stier sie hat. Du schenkst mir Freude und neuen Mut. Wer Gott liebt, gleicht einer immergrünen Palme. Er wird mächtig wie eine Zeder auf dem Libanongebirge. Er ist wie ein Baum, der im Vorhof des Tempels gepflanzt wurde und dort wachsen und gedeihen kann. Noch im hohen Alter wird er Frucht tragen, immer ist er kraftvoll und frisch. Sein Leben ist ein Beweis dafür, dass der Herr für Recht sorgt. Bei Gott bin ich sicher und geborgen. Was er tut, ist vollkommen und gerecht. Himmlischer Vater, Gott Allmächtiger, Herrscher des Himmels und der Erde. Wir preisen deine Größe und Macht. Wir preisen deine gewaltige Stärke. Wir preisen dich für alles, was du erschaffen hast. Wir preisen dich für alles, was du uns täglich tust. Wir preisen dich für deine Barmherzigkeit, deine Liebe, deine Geduld. Wir preisen dich von ganzem Herzen. Öffne unsere Augen, mach sie weit für den Blick zu dir. Öffne unsere Ohren, dass wir hellhörig und achtsam sind. Gib uns ein vertrauensvolles Herz, das sich noch mehr nach deinem Wort sehnt und sich auf dich verlässt. Du siehst uns jetzt hier. Du siehst, was uns belastet, bedrückt. Wir wollen es dir geben. Durchdringe unsere Gedanken und Pläne und hilf, dass wir sie neu auf dich ausrichten. Erfülle uns mit deinem Geist, der heilig ist. Danke, Vater, dass du hier bist. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Für immer Ehre. dein Licht scheine durch mich. Und dein Licht scheine durch mich.
Amen.
Amen.
Wenn ihr aber betet, dann tut das nicht wie die Heuchler. Sie beten gern öffentlich in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Menschen gesehen zu werden. Ich versichere euch, diese Leute haben ihren Lohn schon bekommen. Wenn du betest, zieh dich zurück in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater im Himmel. Denn er ist auch da, wo niemand hinschaut. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Leiere nicht gedankenlos Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, weil sie viele Worte machen. Folgt nicht ihrem schlechten Beispiel, denn euer Vater weiß genau, was ihr braucht, bevor ihr ihn um etwas bittet. So sollt ihr also beten, unser Vater im Himmel. Dein heiliger Name soll geehrt werden, lass dein Reich kommen, dein Wille geschehe hier auf der Erde, wie auch im Himmel geschieht. Gib uns, was wir heute zum Leben brauchen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben wollen, die an uns schuldig geworden sind. Lass uns nicht in Versuchung geraten, dir untreu zu werden, sondern befreie uns von dem Bösen. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergebt, dann wird Gott eure Schuld auch nicht vergeben. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Als Jesus in seiner größten Not im Garten Gethsemane mit ein paar seiner Jünger um sein Leben ringt, sagt er das zu ihnen. Was tun die Jünger? Schlafen. Ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er geht ein paar Schritte weg und betet. Und als er zurückkommt, die Jünger eingeschlafen. Könnt ihr nicht diese einzige Stunde mit mir wachen? Bleibt wach, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Das ist eines der großen Themen, Probleme, würde ich fast sagen, der Christen. Wir sind müde im Gebet. Ich auch. Ich habe das gemerkt jetzt hier so in dieser Corona-Zeit. Anfang hatte ich doch diese Idee da, 10 Uhr, 19 Uhr Gebetszeit, dass wir vereint sind als Gemeinde und jeder, der das einrichtet, dass wir so zusammengekommen. Und am Anfang war die Stunde, ja, das war reserviert, kein Thema. Und dann habe ich gemerkt, es wird weniger bei mir. Was ist es eigentlich, Gebet? Fragt Martin Luther. Ja, haben wir die meisten von uns mit Sicherheit im Konfirmandenunterricht diese Frage gehört und teilweise auch die Antwort auswendig gelernt. Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott. In Bitte, Fürbitte, Dank, Lob und Anbetung. Am guten wie am bösen Tag dürfen wir als Gottes Kinder im Namen Jesu zu ihm kommen. Wir reden jetzt hier nicht von Bibellese oder von stiller Zeit, zumindest nicht, wenn stille Zeit heißt, dass ich Bibel und Auslegungen lese oder von Bibelgespräch, sondern wir reden über Gebet. Dem Reden unseres Herzens, meines Herzens mit Gott. Bibellesen ist ungefähr so, wie wenn ich ein Buch über Frauen lese, damit ich meine Frau vielleicht ein bisschen besser verstehe. Das ist gut, das hilft mir. Gebet ist, wie wenn ich mit meiner Frau rede, damit ich sie besser verstehe. Beides ist gut. Beides ist wichtig. Das geht es überhaupt nicht darum, das gegeneinander auszuspielen, aber es sind zwei Seiten einer Medaille, beziehungsweise wenn man Glauben betrachtet, ist nicht nur eine Medaille, dann ist ein Würfel, da gibt es viele Seiten und Facetten und Bibellesen und Gottesbegegnung und Gebet sind eben welche davon. Theo Sorg schreibt in seinem Büchlein über das Vaterunser, Aber dazu, in dem Maß, wie wir über Gott reden, entschwindet das Reden mit Gott selbst. Er bezieht es natürlich allerdings auf das gesellschaftliche Reden, dass in der Gesellschaft unheimlich viel eigentlich über Glaube und Religion geredet wird. Bei vielen Talkshows, alles Mögliche. Das Thema kommt immer wieder, aber kein Mensch redet mit Gott. Aber Jesus bittet seine Jünger jetzt, hart doch mal eine Stunde mit mir aus in meiner Not. Das Problem ist, wenn ich in der Gebetszeit bin, manchmal weiß ich nicht, was ich beten soll. Manchmal habe ich ganz viele Gedanken, manchmal wenige. Und Jesus geht jetzt her und sagt, ich gebe euch mal eine Anleitung, wie Gebet aussehen kann. Ich glaube nicht, dass das Vaterunser, als Jesus es den Leuten so gesagt hat, dass das gedacht war, vorrangig als fertiges Gebetspaket, jetzt betet es und dann seid ihr fertig. Sondern ich denke, dass das eine Ideensammlung ist für Gebetsanliegen, für Gebetsanregungen. Und damit bin ich nicht allein, die Idee ist auch nicht von mir, die habe ich mir, das ist schon alt, wie gesagt, Theo Sorg, das Buch ist aus, also wir haben es zur Hochzeit geschenkt bekommen, das heißt, es ist mindestens 30 Jahre alt. Und Larry Lee und viele andere haben sich da Gedanken gemacht, die heißen dann ganz oft Schule des Gebets oder sonst irgendwas. Und dennoch ist es ganz spannend, dass das Vaterunser, obwohl viele sagen, das war gar nicht so gedacht, sehr früh in der Gottesdienstliturgie seinen festen Platz hat als eben dieses Gebet, als das wir es heute kennen. Und in der 12-Apostellehre, die so aus dem Ende des ersten Jahrhunderts stammt, da steht zum Beispiel, wenn du allein daheim privat bist, bete dreimal am Tag das Vaterunser. Also schon Ende des ersten Jahrhunderts war da eine gewisse Verankerung da. Und das ist ja schon eine Spannung gegenüber dem. Und dann hat es zwischendurch im Laufe der Jahrhunderte spannende Auswüchse gehabt, bei Karl dem Großen zum Beispiel. Konnte keiner Taufpate werden, bei Salome ist ja das demnächst vielleicht Thema, der nicht das Vaterunser auswendig konnte. Konnte man einfach nicht Taufpate werden, fertig. Ja. Das Spannende ist, ich finde, das widerspricht der Grundidee des ganzen Bibeltextes. Ja, in Vers 7 heißt, leiere nicht gedankenlos Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Das ist jetzt die Hoffnung für alle Übersetzung. Und genau aber das hat sich in unseren Kirchen weltweit, also das ist jetzt kein Problem von Europa, sondern er hat sich weltweit eingebürgert. Und das Vaterunser auswendig lernen, kennen wir alle, das haben wir im Konfi-Unterricht gemacht und es wird in vielen Gottesdiensten gebetet, weil es eben dazugehört. Ich hatte ein Erlebnis als junger Kerl, durfte so 8. Klasse gewesen sein, da waren wir im Schullandheim und wir sind damals noch ins Schullandheim gefahren, nicht für 5 Tage von Montag bis Sonntag, sondern wir sind 10 Tage gefahren. Da war ein Wochenende noch mit dabei, da durften wir das noch und dann waren wir 4 junge Kerls und haben gesagt, Herr Lehrer, wir möchten gerne am Sonntag früh um 10 Uhr in Gottesdienst. Kirche war gleich gegenüber, war also kein Problem. Und dann sind wir darüber. Katholischer Gottesdienst und ich weiß noch wie heute. Weiter vorne waren eigentlich Glaubensbekenntnis. Aber dann beim Vaterunser, die stehen auf, zack. Und bevor ich überhaupt angefangen hatte mit dem Vaterunser zu beten, waren die schon fertig. Ja, also es ging wirklich, zack, hoch. Vaterunser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Okay. Und da ist mir das so bewusst worden, damals als, wie alt war ich, 15, so in dem Alter, sei Mensch, ja genau das ist es. Und das ist aber das Risiko allgemein natürlich, wenn wir Texte auswendig lernen und nicht verinnerlichen und verstehen, um was es eigentlich geht. Ja, man merkt es, wenn Schüler, jetzt im Moment haben wir nur einen da, vorher waren es mehr, wenn wir Schüler haben in der Schule, die ein Gicht auswendig lernen müssen. Oder beim Krippenspiel, wenn die Kinder geschoben werden von den Eltern, du machst da mit. Und das irgendwie auswendig lernen, aber überhaupt nicht verstehen, um was es eigentlich geht. Und dann werden die Sachen so runtergeleiert. Aber du merkst, es ist kein Leben dahinter. Warum haben wir denn früher, ich denke mal die meiste, wir sind so die Generation, die es lernen muss, den Rebek von Rebek im Havelland gelernt in der Schule. Aber bei mir durfte es so 3., 4. Klasse gewesen sein. Ja, weil es der Lehrer gesagt hat, weil wenn du nicht tust, dann Note 6, wenn du erwischt wirst. Also, hast halt gelernt. Und warum haben wir gelernt? Es vielleicht, zumindest ich hatte so eine Mama, die da Wert drauf gelegt hat, dass du es ordentlich betonst, weil dann gibt es eine bessere Note. Wenn du es dann wirklich kannst, gibt es halt, wenn du es so runterleierst, gibt es die 2 und wenn du es ordentlich betonst, gibt es halt die 1. Gut, hast du es halt auch gemacht. Aber nicht aus Begeisterung, weil ich das Gedicht so toll fand. Ja, oder anderes Zeugs. Also, auswendig lernen bringt mir in diesem Fall bringt mich noch nicht weiter. Und auch im Glauben. Ja, ich kann den Psalm 23, Glaubensbekenntnis, 10 Gebote oder das Vaterunser noch so schön aufsagen, wenn ich nicht verstehe, um was es geht und das verinnerliche, die Bedeutung und es war eine, und, ja, ich würde fast sagen, eine Beziehung zu dem Text habe, dann ist das für die Katz. Mich hatte mal ein Konfirmand gefragt, ja, Markus, müssen wir bei dir nicht die 10 Gebote auswendig, sondern sagen, nee. Wir lernen die 10 Gebote, aber nicht auswendig, sondern wir bemühen uns zu verstehen, um was es dabei geht und was das heute mit uns macht. Und wenn ihr dann wisst, was da drin steht, ist es viel wichtiger, viel wertvoller, wie wenn ihr sie auswendig aufsagen könnt. Gebet ist nichts zum Abarbeiten, nichts, was ich tun oder leisten muss, um ein guter Christ zu sein. Gebet ist was ganz anderes. Gebet ist Beziehungspflege. Aber wie sollen wir beten? Das Spannende in dem Text ist, Jesus sagt erstmal, wie wir es nicht tun sollen. Ja, nicht öffentlich, um sich gut darzustellen, um mit seinem Gebet was Besonderes zu sein. Ich glaube nicht, dass das unser großes Problem ist. Zumindest nicht an den Straßenecken. Ich persönlich habe noch nie einen getroffen, der sich öffentlich in Deutschland auf die Straße gestellt hat, um darzustellen, wie toll er beten kann. Das ist nicht unser Problem. Viel spannender finde ich, dass dieser Vers manchmal benutzt wird als Argument gegen Gebetsgemeinschaft. Wo ich sage, gemeinsam beten ist unheimlich gut, wichtig und hilfreich. Hier geht es um was anderes. Ja, es ist ja immer den Zusammenhang entscheidend. Hier geht es darum, dass ich mich nicht zur Schau stelle. Darstelle, dass ich besonders fromm bin, weil ich besonders wohlformulierte Worte da von mir geben kann. Ein anderes Argument, das Jesus bringt, ist, wie wir nicht beten sollen, ist, leiere nicht gedankenlos irgendwelche Gebete herunter. Da würde ich aber nicht nur erlernte Gebete, also wie gesagt, das Vaterunser kann man wirklich runterleiern oder das Glaubensbekenntnis, aber ich glaube, es geht gar nicht nur darum, sondern es geht darum, wie bete ich. Und ich habe das schon erlebt, auch gerade in Gebetsgemeinschaft, dass einer betet und betet und betet und nicht auf den Punkt kommt und du denkst, ja, schön, aber was willst du eigentlich sagen? Und so wie so ein Politiker, mit vielen Worten praktisch am Schluss nichts gesagt. Ich glaube, sowas ist da eben auch mit gemeint. Ich liebe im Gebet die Stille. Weil ich glaube, das sagt dieser Vers ja auch, Gebet braucht nicht viele Worte. Vor allem keine wohl ausgefeilten Reden. Ich war mal vor vielen, vielen Jahren auch in einer Quäkerandacht. Quäker ist eine Gruppierung, über die kann man diskutieren, das ist egal. Aber spannend war, fand ich diese Andacht. Da gab es eine kurze Einführung, ich weiß nicht, waren 100 Leute im Saal oder sowas. Und dann war Stille. Und zwar nicht für 10 Minuten, sondern für eine Stunde. Quäkerandacht, klassisch, geht eine Stunde Schweigen. Es kann mal einer was sagen, kann mal einer laut beten oder einen Bibelvers zitieren, aber das meiste ist Schweigen. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, wird er ganz real und praktisch. Und mir geht es oft auch so, dass ich einfach gern stille bin und die Tabea hat es ja vorhin so schön beschrieben, auf den Baumstamm gesetzt und einfach mal schweigen. Ja, das finde ich auch. Also mir ist es was mir auch sehr, sehr, sehr gut tut. Also wie jetzt? Wie soll man beten? Geh in deine Kammer, sagt Jesus, für dich allein. Weil wenn du allein bist, dann bist du ganz allein mit Gott. Es gibt keine intimere Beziehung, also wenn zwei Personen zusammen sind. Und da ich glaube, dass Gott eine Person ist und nicht irgendein diffuses Wesen, das irgendwo über den Wolken schwebt, habe ich in Gott ein direktes Gegenüber. Und kann eine Beziehung zu ihm haben. Also in die Kammer gehen. In die persönlichste, direkteste Beziehung mit Gott, respektive Jesus oder Heiliger Geist. Wobei eben die Kammer nicht für mich die Kammer ist, sondern es kann eben auch der Baumstamm im Wald sein. Das ist nicht das Entscheidende, der Ort. Das Ganze ist der Gegenpol zu diesem öffentlich zur Schau gestellten Gebet. Ja, zu dieser Selbstdarstellung. Wie gesagt, das ist überhaupt kein Widerspruch zu Gebetsgemeinschaft oder sonst irgendwas. Das ist hier überhaupt nicht das Thema. Theo Sorg schreibt übrigens dazu, es ist beides wichtig. Das gemeinsame Gebet und das einsame. Wobei er darauf hinweist, dass gerade wenn ich nur allein und immer nur für mich allein bete, eben auch die Gefahr besteht, er nennt drei Beispiele, dass ich einseitig werde, dass ich total eng werde in meinem Gebet und in meinem Denken und vielleicht auch sehr egoistisch mich um mich selbst drehen. Das sind so drei Hinweise, die er da gibt. Bonhoeffer schreibt in seinem Büchlein übers Beten, gemeinsames Gebet ist das Normalste des gemeinsamen christlichen Lebens. Also wie gesagt, aus diesem Vers lässt sich sowas einfach nicht ableiten. So, Vers 8 ist dann der Gegenpol zum Plappern. Du musst gar nicht viele Worte machen, sagt Jesus, weil Gott weiß, was du brauchst. Er weiß auch schon, was du bittest, bevor du es sagst. Das ist eigentlich kein Grund, dass wir uns Gebet sparen können, aber es zeigt einfach, ich muss Gott nicht volllabern. Ich hatte zu dieser Corona-Geschichte am Anfang so eine Namensliste rausgegeben, wo einfach alle aus der Gemeinde, aber auch vom Umfeld, haben wir dann festgestellt, es waren ein paar drauf, die gibt es gar nicht mehr und es haben dann doch ein paar gefehlt, aber es waren über 140 Namen da drauf. Und so in den ersten paar Gebetsstunden um 10 oder um 7 Uhr abends habe ich einfach diese Liste genommen und habe die Namen gebetet. Nur den Namen, Herr, bewahre du ihn oder sie, Herr, erbarme dich. Vielleicht mal bei einem Namen hängen geblieben, was braucht er jetzt, was hat er gerade für Bedürfnis, was bewegt ihn, Herr, erbarme dich. Vielmehr war das bei mir gar nicht. Ich kann euch nur sagen, wie es mir mit Gebet geht und was ich als hilfreich empfinde. Ich weiß, es gibt manche Leute, die machen immer gern aus allem gleich ein Glaubensprinzip oder ein Gebetsprinzip. Am liebsten noch biblisch begründet, also ein biblisches Prinzip, weil ihre persönlichen Erfahrungen doch so gut sind und weil die mir helfen, müssen sie doch jedem anderen auch helfen. Und das finde ich schwierig. Also gerade bei Larry Lee über sein Buch über das Vaterunser bin ich darüber gestolpert, weil er macht zum Beispiel das Prinzip, dass man eine Stunde beten muss, um überhaupt zu Gott durchdringen zu können. Da habe ich gedacht, so ein Blödsinn. Ja, eine Stunde beten ist super, ja, wenn ich das hinbekomme und möchte, kann, wie auch immer ich das ausdrücken möchte, egal. Aber dass ich das als Bedingung sehe, dass ich überhaupt zu Gott komme und damit er mich erhört, das ist hervorragender Blödsinn. Ja. Zum Thema Prinzipien noch ein anderes Beispiel, weil das mich lange, lange Zeit bewegt hat, stille Zeit. Ich gehöre zu der Generation, die hat noch gelernt, stille Zeit machst du früher morgen, am besten vor dem Frühstück. Also eben dann Bibel lesen, Gebet und wir hatten da immer noch so Orientierung, nannte sich das, glaube ich, oder so ähnlich. So eine kurze Auslegung, so eine Seite. Und was habe ich mich abgequält? Morgens um 4:30 aufgestanden, zur stillen Zeit, weil ich musste ja um 5:30 auf dem Bus sein für die Arbeit, als Lehrling, als 17-Jähriger. Ja, was für ein Krampf. Und erst als ich für mich verstanden habe, es ist nicht die Tageszeit, ja, und für mich ist eine andere Tageszeit einfach besser geeignet, ab da ging es auch besser. Heute ist es überhaupt kein Problem. Heute habe ich einen Beruf, wo ich nicht um 4:30 aufstehen und um 5:30 auf dem Bus sein muss. Da ist es überhaupt kein Problem, morgens Andacht zu halten. Und für manchen muss man ja sagen, ist der Morgen super. Für manchen ist es auch super, morgens die Zeit. Ja? Aber bei mir ist morgens um 4:30 einfach nur Streichholz. Und für manche anderen ist es eben eine Qual. Aber wenn mir eben gesagt wird und eingetrichtert, ja, du musst und wehe, wenn nicht und sonst wächst dein Glaube nicht und so weiter. Und was da alles dann einem suggeriert wird, muss ich sagen, es ist einfach Quatsch. Übrigens, gell, ganz am Rande, ich habe Gabi gefragt, ich habe mit der Miriam gesprochen, die ja jetzt gerade auch ihr Theologiestudium macht und so weiter. Und auch vorher in den Gesichern der anderen Gottesdienstbesucher. Es ist uns keine Bibelstelle bekannt, wo drin steht, dass Jesus früh morgens aufgestanden ist zum Gebet. Sondern Jesus hat sich zurückgezogen, wenn er das Bedürfnis hatte, wenn er die Zeit zur Stille brauchte oder zum Beispiel auch nach einem anstrengenden Tag und so weiter. Das aber bloß am Rande. Also, mach keine Show aus dem Gebet, leiere kein unnötiges Zeugs herunter, labere nicht rum, sondern such die persönliche Begegnung mit Jesus, Gott, dem Vater, dem Heiligen Geist, also mit dem dreieinen Gott. Und bevor du jetzt irgendeinen Quatsch betest, meine Worte hat Jesus nicht so wörtlich gesagt, oder überhaupt nicht weißt, was du beten sollst, gebe ich dir eine Idee, gebe ich dir eine Anleitung. Und das, so kamen wir zu dem, was wir heute als Vater unser kennen. Wo es eben dann beginnt, Vater unser im Himmel. Und das finde ich immer wieder einen Hammer. Dass ich Gott als Vater anreden darf. Ja, als dass ich sein Kind bin. Der Gott, der Schöpfer des Universums, der Schöpfer von Himmel und Erde nimmt mich an als sein Kind. Das ist ungefähr so, wie wenn Donald Trump ein Kind aus den Slums von New Mexico adoptiert. Ich weiß, schlechtes Beispiel. Oder wenn Prinz Charles oder die Queen afrikanisches Waisenkind aus den Slums von Johannesburg adoptiert. Und selbst das ist ein brutal schwacher Vergleich, weil meine Kindschaft bei Gott, die geht tiefer, ja, da geht es nicht nur um Versorgtsein und um Annahme, sondern da geht es um Erlösung und noch viel, viel mehr. Und vor allem, die dauert bis in alle Ewigkeit, das ist nicht nur so eine begrenzte Geschichte. Das lässt sich für mich überhaupt nicht greifen. Und deswegen hänge ich so unheimlich an diesem Gedanken, Vater im Himmel. Mein Vater im Himmel. Und dann geht es weiter, dein Name werde geheiligt. Oder wie es in der Hoffnung für alle heißt, dein heiliger Name soll geehrt werden. Gott und seinen Namen in Ehren halten, da steckt so viel vom zweiten Gebot für mich dahinter. Gottes Namen nicht missbrauchen, ihn nicht vergeblich führen. Der heilige Name Gottes, unaussprechlich für die Juden. Ja, der wurde immer umschrieben, man hat Gott nicht angesprochen. Und ich darf Vater sagen. Und dann aber auch noch, dass der Name Gottes hier am Anfang kommt und dass er hier am Anfang gesetzt wird, macht auch klar, ich habe einen klaren Adressaten. Ich rede, wie ich vorhin gesagt habe, nicht zu irgendeinem diffusen Wesen, sondern ich rede zu einer Person. Ich habe einen klaren Adressaten, an den ich mich wende mit meinem Gebet. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ja, komm mit Macht, komm mit Sieg. Richte deine Herrschaft wieder auf der Erde auf. Höre ich uns beten, höre ich andere beten. Für mich ist das persönlich der intimste Teil des Vaterunsers überhaupt. Weil wo soll denn Gottes Reich beginnen? Wenn nicht in mir. Wo soll sein Wille geschehen? Wenn nicht in mir. Ich finde, es ist relativ leicht, für die große allgemeine Veränderung der Welt zu beten. Ja, für den Weltfrieden und für das alle gesund bleiben und jetzt gegen Corona und so weiter und so weiter. das tut mir nicht weh. Es schadet auch niemand. Ja, das muss man auch sagen und das ist auch in Ordnung. Aber in diesem Zusammenhang, wenn ich anfange zu beten, beginne mit deinem Reich in mir, baue dein Reich in mir, dein Wille geschehe in mir, dann gehe ich das Risiko ein, dass Gott anfängt an mir zu arbeiten und mich zu verändern. Und dann kann es wehtun. Unser tägliches Brot gib uns heute. Hier geht es um unsere Grundbedürfnisse. Eins der wichtigsten Dinge in unserem Kulturkreis, wenn es um Essen geht, ist Brot. Und deswegen dieses Beispiel. Unsere Grundbedürfnisse ist Zuwendung, Kleidung, ein sicherer, warmer Schlafplatz und natürlich Nahrung. Und dafür steht Brot. Die Missionare vor dem 19. Jahrhundert, die haben das oft nicht verstanden und den Asiaten und den Afrikanern Brot gepredigt. Was die Afrikaner oder Asiaten meist nur durch die Europäer kannten. Und die haben damit nichts verbunden. Und dann, inspiriert wirklich vom Heiligen Geist, haben kluge Menschen, wie zum Beispiel Hudson Taylor oder so, begriffen, sagt dem Chinesen unseren täglichen Reis, gib uns heute, und der weiß sofort, was er meint. Gibt es eine schöne Anekdote aus meiner Bibelschulzeit, Wilfried Otterbach, mein Lehrer in Missiologie, der war jahrelang auf den Philippinen. Und dann hat er auch seine Gemeindeältesten mal eingeladen zu einem deutschen Abendessen und hat einfach aufgetischt, was es in Deutschland so gibt und sich da unheimlich Mühe gegeben. Und die haben gegessen und gespachtelt und so weiter und kein Ende. Und dann hat er irgendwann zu dem er einen sehr guten persönlichen Draht hatte, gesagt, du, was ist denn, die hören gar nicht auf zu essen. Sind die nicht langsam satt? Und dann sagt er zu ihm, wie können wir satt sein? Wir haben doch noch keinen Reis gegessen. Ja, so tief und existenziell geht es. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir die Bibel in die Lebenswelt der Menschen übersetzen, in die wir sie reinsprechen. Und das ist genau das, was Jesus ja getan hat. Er hat Beispiele aus seiner Umwelt genommen und damit Dinge erklärt. Ja? Und so kommen wir eben zu der Aussage, unser tägliches Brot, weil Brot das existenziellste Grundnahrungsmittel in unserem Kulturkreis ist oder zumindest war. Inzwischen haben wir Kartoffel und Reis und alles Mögliche. Wir Deutschen sind ja immer noch die Brotkönige nach wie vor, aber da hat sich eigentlich auch ein bisschen was verändert, muss man auch sagen. Erfülle du meine wichtigsten Bedürfnisse, dass ich leben kann. Brot ist Leben. Reis ist Leben. In Afrika ist aber Maniok Leben. In Südamerika ist dann wieder Wurscht, die backen Brot aus ihrem Meister. Die verstehen es dann wieder. Aber weiter. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist wohl der Satz, der uns am meisten zu schaffen macht. Im Vater unser. Zumal der ja im Nachgang nach dem Vater unser extra nochmal aufgegriffen wird und von Jesus bekräftigt wird, wie wichtig dieses Thema ist. Ja, bis dahin, dass Jesus ja sagt, wer nicht bereit ist zu vergeben oder wer nicht vergibt, dem wird seine Schuld auch nicht vergeben. Da gibt es ja dann auch Gleichnisse dazu, extra nochmal. Also das ist schon ein hochwichtiges Thema. Das Spannende ist, dass das manchmal gar nicht so leicht ist. Im Gespräch, in der Seelsorge oder auch sonst irgendwo, wenn sich alles in mir sträubt, dem anderen zu vergeben, weil ich so verletzt bin, dann wird es spannend. Und manchmal, manche gehen dann her und sagen, ja, es steht ja da, dass ich es tun muss und sagen, dann muss ich es auch tun. Und es ist wirklich real, dass manchmal, wenn ich Dinge ausspreche und es bewusst tue, es auch hilft, bei manchen aber eben auch nicht. Wenn ich dann immer wieder und immer wieder vergebe, es nagt aber weiter in mir, dann ist es wichtig, dass man dann eben auch das Gespräch sucht und dran arbeitet und es nicht deckelt, ja, und zudeckt, weil sonst kommt es irgendwann garantiert wieder hoch. Letztlich bete ich, Vater, hilf mir, mit der Frage von Schuld und Vergebung umzugehen und damit klarzukommen. Hilf mir, die Schritte zu gehen, die du möchtest und die jetzt für mich dran sind. Und manchmal ist gerade Vergebung und vielleicht auch Versöhnung hinterher ein langer und auch schwieriger Weg. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist wohl, ja, da merkt man, dass unser Sprachgebrauch, wie wir Vater Unser heute verwenden, 200 Jahre alt ist. Der Satz ist inzwischen so missverständlich, dass Bibelexegeten allgemein quer durch alle Kirchen weltweit sagen im Grunde genommen heute, und lass uns nicht in Versuchung geraten. Das wäre eigentlich heute die zeitgemäße Übersetzung, die Leute verstehen. Ja, weil sich einfach unser Sprachgebrauch nach 200 Jahren geändert hat. Weil die Bibel stellt klar, Gott versucht niemand. Jakobus schreibt, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und er selbst versucht niemanden. Ja. Aber unsere Sprachfiguren haben sich einfach verändert und deswegen ist es ganz wichtig, dass man das anpasst. Und ich finde es so spannend, dass wir jetzt gerade heute Vater Unser als Thema haben, wusste ich vorher gar nicht, das habe ich mir diese Woche angelesen, dass im Moment weltweit in den Kirchen eine Diskussion am Laufen ist, das Vater Unser umzuformulieren in den heutigen Sprachgebrauch. Und tatsächlich passiert es jetzt in diesem Moment, seit 2017 in der französischsprachigen Schweiz, dann wieder ins Deutsche übertragen, aber wird genau diese Formulierung verwendet, im Vater Unser, im Gottesdienst, und lass uns nicht in Versuchung geraten. Ja? Und ab 29. November 2020 wird es in Italien die übersetzte, also für uns übersetzte Version geben, lass uns in der Versuchung nicht im Stich. Ja, das verstehe ich auch sofort. Da brauche ich keinem erklären. Wisst ihr, was die Deutschen gesagt haben? In Deutschland müssen wir das nicht ändern. Wir haben ja die Theologen, die es den Leuten nachher richtig erklären können. Klar. Also lass es kompliziert, lass es für unser Verständnis sogar falsch stehen. Wir haben ja da nachher gescheite Leute, die es ihnen erklären. Andere diskutieren das auch, das ist eigentlich ein heißes Thema. Aber es geht nicht um Umschreibung des Wortes Gottes. Ja, das Wort des Gottes wurde nie auf Lutherdeutsch geschrieben. Ja, sondern einfach Gedanken anzupassen, dass es ein heutiger Mensch versteht und dass ich ihm nicht erstmal stundenlang erklären muss, um was es eigentlich geht, sondern dass es liest, versteht, aha, das ist gemeint. Ich bin mal gespannt, ob das in Deutschland auch noch kommt. Es ist ja auch spannend dann für uns. Ich fand es schon spannend, jetzt das Vaterunser zu lesen in der Hoffnung für alle. Oder lest mal in einer anderen Übersetzung als bei Luther den Psalm 23. Ja, wenn du nicht drüber stehen hast, Psalm 23, erkennst du das unter Umständen erstmal gar nicht. Und mir hilft es dann aber beim Nachdenken, wenn ich einen Text plötzlich ganz anders höre, sage, ach, okay, so ist es gemeint, so kann man das auch verstehen. Hochspannend. Gut, jetzt habe ich mich ein bisschen verquatscht. Also, lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern erlöse uns vom Bösen, halt uns das Böse fern. So versteht man das leicht. Und dann geht's aber, kommt Jesus zum Schluss und sagt, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Hier habe ich nochmal was, auf das ich bauen kann. Ja, was, ich komme nochmal zurück zu dem Adressaten vom Anfang, aber es wird nochmal klargestellt, wer im Regiment sitzt. Gott hat die Fäden in der Hand, Gott kann alles wenden. Dein ist das Reich, ja. Also alles, die Kraft, die Herrlichkeit. Das Lustige dabei ist, habe ich mich vorher wegen den Prinzipien so, oh, du musst eine Stunde beten und so weiter, wenn man das Vaterunser als Gebetsanleitung nimmt und diese Gedanken durchbetet, dann kann eine Stunde ganz schnell vorbei sein. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, wird dann real vom Anfang. Gelobt sei Jesus Christus. Amen. Herr Jesus Christus, danke, dass du uns Anleitung gibst. Anleitung, wie wir beten können. Anleitung, wie wir vor dich und wie wir vor allem, wie wir vor den Vater treten können. Danke, dass wir selbst im Gebet von dir getragen sind und nichts leisten müssen. Und du uns auch hier führst und leitest. Lehre uns eine tiefere Begegnung mit dir. Amen. Dann würde ich euch entlassen mit dem Segen Gottes. Vielleicht können wir dazu aufstehen. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.